The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 16. Mai. Der neue deutsche Außenminister morst in Richtung Weißes Haus. Johann Wadephul von der CDU ist plötzlich voll auf Linie mit Donald Trump. Beim Treffen der NATO-Außenminister im türkischen Antalya hat er angekündigt, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen wird auf 5% des BIP.
Das Ergebnis sind in der Tat die 5%, die Präsident Trump gefordert hat, die er für notwendig hält. Und wir folgen ihm da.
Bei 5% Verteidigungsausgaben wären 225 Milliarden Euro pro Jahr notwendig. Denn jeder Prozentpunkt extra bedeutet laut Bundeskanzler 45 Milliarden Euro mehr. Das ist beachtlich, denn Deutschland schafft schon jetzt die mindestens 2% des BIP gerade so. Der Außenminister bzw. die neue Regierung verfolgt also offenbar einen neuen Kurs. Man will sich Donald Trump nähern und ihm entgegenkommen. Der US-Präsident ist schon seit der ersten Amtszeit sehr unzufrieden mit der NATO im Allgemeinen und mit den deutschen Ausgaben für die Verteidigung im Speziellen. Er fordert eine Erhöhung. Von den aktuellen 2% ihres jeweiligen BIP, die die NATO-Länder ausgeben, für Armee- und Militärinfrastruktur sollten es 5% werden, so die Idee von Trump.
Well, I think NATO should have 5%, yeah. Well, you can't do it at 2. I mean, at 2%, every country, if you're going to have a country in a regular military, you're at 4%. I think they should be, you know, they're in dangerous territory. I think it should be, they can all afford it, but they should be at 5%, not 2%.
Dass Minister Wadephul dem jetzt folgt, ist nicht seine eigene Idee. Dahinter steckt eine Strategie von Mark Rutte, dem neuen NATO-Generalsekretär. Er will die Erhöhung für alle Mitglieder besser erreichbar machen. Die traditionellen Verteidigungsausgaben werden auf 3,5% des BIP erhöht. Dazu kommen 1,5% für militärisch nutzbare Infrastruktur. Macht insgesamt 5. Warum das alles jetzt? Am 24. und 25. Juni findet in Den Haag der nächste große NATO-Gipfel statt. Bis dahin will Rutte offensichtlich Trump signalisieren, dass man bereit ist, auf ihn zuzugehen. Es ist der ganz klare Versuch, die transatlantische Verbindung neu zu stärken und zu vitalisieren, gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Wadephul ist mit seinem 5%-Versprechen ein Überbringer dieser Botschaft. Es ist eine kleine Zeitenwende, ohne dass sie diesmal einer so nennt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sicherheitsexpertin Jane Pouljerin erklärt ihre Sicht auf die Kriegsverhandlungen in Istanbul.
Ich glaube, Putin hat diesen Vorschlag überhaupt nur gemacht, weil er eben unter einem gewissen Handlungsdruck stand und nicht als derjenige dastehen wollte, der jetzt nicht konstruktiv ist und keinen Frieden will.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat neue Zahlen von Walmart. Der Präsident der Harvard University zeigt, dass er ein echter Kämpfer ist. Und wir feiern eine Japanerin, die es vor 50 Jahren ganz, ganz hoch hinaus geschafft hat. Alle Welt blickt nach Istanbul, wo die direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stattfinden sollen, so der Plan. Doch der russische Präsident lässt sich nicht blicken. Stattdessen schickte er Vertreter der zweiten Reihe. Auch Donald Trump glänzt durch Abwesenheit. Also, wie soll es weitergehen? Dazu habe ich am Abend Dr. Jane Pouljerin befragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Themen der deutschen sowie europäischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Seit Januar 2020 leitet sie das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations und ist dort als Senior Policy Fellow tätig. Guten Abend, Dr. Jane Pouljerin.
Hallo.
Frau Pujerin, wir sprechen am Donnerstagabend. Wladimir Putin hatte am vergangenen Wochenende Verhandlungen mit der Ukraine in der Türkei vorgeschlagen. Der ukrainische Präsident ist dorthin gefahren und dazu kommen wir gleich. Aber zuerst zum Thema Timing. Hat der Besuch der europäischen Staatschefs vom vergangenen Wochenende etwas damit zu tun?
Meine persönliche These ist, dass es eher die Bilder aus dem Vatikan waren, wo Zelensky und Trump sich ja intensiv unterhalten haben. Und auch das Bild des Telefonats der Europäer mit Trump. Es sah zumindest für eine Weile so aus, als ob Trump mit den Europäern an einem Strang zieht. Diese Forderung nach einem Waffenstillstand ist ja auch transatlantisch abgestimmt gewesen. Und ich glaube eher, dass es hier nicht so sehr um uns geht, so schön das auch wäre, und unser geopolitisches Gewicht, sondern eigentlich um die Amerikaner.
Meinen Sie, dass die europäischen Staatschefs das auch so sehen oder denken Sie vielleicht doch, dass sie etwas damit zu tun gehabt hätten?
Also ich verweise nur auf das Interview des Außenministers unseres, Johann Wadephul, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo er vom neuen geopolitischen Gewicht quasi Europas spricht und auch sagt, Deutschland ist im Prinzip wieder auf der Weltbühne und arbeitet da jetzt kräftig mit. Ich finde, wenn man dann schaut, was nach den Bildern erfolgt ist, also diese Androhung von Sanktionen und dann eben jetzt das Ausbleiben dieser Sanktionen, dann hat uns das nicht gerade besonders stark aussehen lassen.
Aber diese 17. Runde Sanktionen gegen Russland, die sollen doch am kommenden Dienstag abgeschlossen werden, richtig?
Genau, das ist positiv. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Bislang hat Ungarn auch nicht blockiert. Ich bin gespannt, ob das auch bei der endgültigen Verabschiedung so sein wird. Aber es sind, glaube ich, nicht die Art von Sanktionen, die da suggeriert werden sollten oder die bei dem Treffen in Kiew ja sozusagen im Raum standen. Also es geht da um Sanktionen gegen die Schattenflotte und das ist auch alles gut und richtig. Aber ja, also ich glaube, die Europäer könnten gemeinsam mit den Amerikanern, wenn sie wollten, weitere Schritte unternehmen, zum Beispiel was das eingefrorene russische Vermögen oder so betrifft.
Mhm. Und auch der US-Senator Lindsey Graham ist heute auch in der Türkei und er will die europäischen Staats- und Regierungschefs über seine Pläne informieren zumindest. Stand es im Raum, dass im Kongress Sanktionen durchgesetzt werden sollen, die Wladimir Putin und den russischen Staat auch richtig treffen. Er hat diese Maßnahmen als Bone-Crushing-Sanktionen bezeichnet, also knochenbrechende Sanktionen. Und die Pläne dafür wurden auch schon veröffentlicht. Und darin sind 500% Zölle für Importe in die USA aus Ländern vorgesehen, die russisches Öl, Erdölprodukte und Erdgas oder Uran kaufen. Sind das die Art von Maßnahmen, die man jetzt bräuchte, um Russland wirklich in die Knie zu zwingen?
Also wenn man als transatlantische Gemeinschaft abgestimmt wirklich signalisieren wollte, dass man bereit ist, Russland massiv unter Druck zu setzen, dann wäre das so etwas. Ich bin aber noch sehr skeptisch, ob wir das sehen werden. Ich kann die USA gerade nur ganz schwer lesen, muss ich offen so sagen. Es gibt sehr widersprüchliche Signale. Ich fand eigentlich bislang, während seines Wahlkampfes schon und auch definitiv seit er im Amt ist, hat Donald Trump eigentlich immer wieder signalisiert, dass er eigentlich Zelensky gegenüber sehr skeptisch dasteht, dass er auf den guckt. Aber er hat sich so abfällig über ihn geäußert. Und das geht ja auch zurück auf deren gemeinsame Geschichte. Zelensky hat eine Rolle gespielt bei Trumps erstem Impeachment-Verfahren. Ich glaube, da ist auch noch so eine alte Rechnung. Und dann gab es eben diese Bilder im Vatikan und ich finde, das ist sehr unberechenbar. Wir wissen eigentlich nicht, wo Trump steht. Er kann heute hier stehen und morgen da. Und er hat ja auch schon signalisiert, jetzt mit Blick auf diese Verhandlungen, dass es eigentlich eine Unterhaltung zwischen ihm und Putin erstmal braucht, bevor überhaupt irgendein weiterer Durchbruch erfolgen kann. Ich glaube, wir können uns nicht darauf verlassen als Europäer, dass die Trump-Administration auf unserer Seite steht.
Bedeutet was für uns als Europa jetzt?
Ich glaube, dass sich die Trump-Administration eigentlich schon wirklich sehr nah an Russland bewegt hat und aus meiner Sicht sehr viele Zugeständnisse gemacht hat, ohne irgendetwas entgegenzubekommen, als sozusagen Gegenzug von Putin. Ich glaube aber, dass wir, auch wenn das alles nicht in unserem Sinne ist, als Europäer in unserer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind, weil wir wirklich versuchen müssen, dass die Trump-Administration zumindest nicht gegen die Ukraine arbeitet in der Zukunft. Ich glaube, es bedeutet für uns, dass wir verstehen müssen, dass die Ukraine in unseren Verantwortungsbereich fällt. Das ist auch das, was die Amerikaner signalisiert haben, dass es darum geht, wenn es um Finanzierung geht, wenn es auch um Engagement geht, dass die Europäer da die Hauptverantwortung tragen zukünftig, auch wenn es um Wiederaufbau geht, also auf längere Sicht. Und dass wir diese Verantwortung annehmen, aber gleichzeitig brauchen wir eben oder sollten wir nicht diejenigen sein, die aktiv daran arbeiten oder gegen die Trump-Administration arbeiten, auch wenn uns das widerstrebt. Aber es ist nun mal so, dass die Amerikaner ganz kritische Dinge für die Ukraine bereitstellen, insbesondere Intelligence, also Informationen, was auch auf russischer Seite passiert, was quasi jenseits der Frontlinie passiert. Und diese Daten sind extrem wichtig. Und dass es zumindest ein Ziel sein sollte, dass die Amerikaner nicht völlig frustriert mit der Ukraine sind, sondern weiter auch bereit wären, amerikanische Waffen an die Ukraine zu liefern, die dann wahrscheinlich aber von Europa bezahlt werden müssten.
Das ist keine einfache Gratwanderung, die wir da machen gerade.
Ich finde, so ein bisschen erinnert mich das auch mit Istanbul jetzt an eine Show, die eigentlich alle Seiten aufsetzen. Also ich glaube, Putin hat diesen Vorschlag überhaupt nur gemacht, weil er eben unter einem gewissen Handlungsdruck stand und nicht als derjenige dastehen wollte, der jetzt nicht konstruktiv ist und keinen Frieden will. Selenskyj hat auch mit dem Verteidigungsminister Umerov einen relativ hochrangigen Verhandlungspartner als Chef nominiert und zeigt damit auch, dass es nicht an der Ukraine liegt, dass es keinen Frieden gibt. Und ich glaube, dass es in erster Linie auch ein Spiel ist, Trump zu zeigen, dass der jeweils andere eigentlich derjenige ist, auf den die Schuld fällt.
Und in dieser Gemengelage, die sehr komplex ist, ist Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler gewählt worden. Was würden Sie jetzt von ihm erwarten? Also der hatte jetzt schon den ersten Schritt gemacht und ist nach Kiew gefahren mit anderen Staatschefs. Aber was muss er jetzt tun, um dieser vielleicht neuen Rolle oder dieser neuen, hoffentlich stärkeren Rolle Europas gerecht zu werden in den kommenden Wochen, Monaten, Tagen vielleicht?
Ich glaube, es ist sehr gut, dass Friedrich Merz sich dieser Delegation angeschlossen hat und auch zukünftig ja in ganz engem Austausch mit insbesondere den Franzosen, den Briten, den Polen sein will. Und dass das eigentlich der einzige Rahmen ist, in dem man konkret auch auf europäischer Ebene vorangehen kann, eben weil in der EU bei so vielen Entscheidungen immer Einstimmigkeit auch verlangt wird und Länder wie Ungarn blockieren können. Deswegen ist das schon gut und richtig. Was mir nicht gefallen hat oder was ich schwierig finde, ist, dass wir jetzt schon wieder eine Diskussion haben über Taurus mit widerstreitenden Aussagen. Also das erinnert mich fatal eigentlich an die Ampelzeit, wo quasi in der Koalition schon wieder gegeneinander gearbeitet wird, widersprüchliche Aussagen getätigt werden. Also ich fände, Friedrich Merz könnte sein Haus in Ordnung bringen, seine neue Koalition. Und wir haben eine langfristige Verantwortung für die Ukraine. Auch wenn die Ukraine es nicht schafft, ihre Territorien vollständig wieder zurückerobern, dass sie eben ein souveräner Staat bleibt, dass sie ihr Schicksal selber bestimmen kann und dass sie auch den Weg in die westlichen Institutionen, den wir aufgezeigt haben, zumindest auch in die EU, dass sie den weitergehen kann und dass sie da auch unterstützt wird von der Bundesregierung.
Ist das etwas, was die aktuellen Strukturen auch abbilden können in Europa oder braucht es etwas wie eine europäische Armee?
Oh, bei der europäischen Armee bin ich immer extrem skeptisch. Das ist so eine schöne Idee, die zumindest in der Vergangenheit von sehr vielen Leuten geäußert wurde, die eigentlich genau wussten, dass das, wie man sagt, hinter dem Horizont ist. Also dass es quasi nie verwirklicht wird, sondern das ist, für mich war das oft eine Ablenkungsdebatte, die davon abgelenkt hat, was man eigentlich konkret wirklich jetzt und sofort machen kann. Die europäische Armee ist für mich immer zu abstrakt. Ich frage mich immer, wer soll denn da die Befehle geben? Die Kommissionspräsidentin wohl eher nicht. Deswegen wäre ich eher tatsächlich für verstärkte Kooperation, teilweise Integration und vor allen Dingen, dass wir endlich mal in Europa es überkommen, dass wir nicht einfach nur mehr Geld ausgeben, sondern dass wir das schlauer ausgeben. Und schlauer heißt halt abgestimmter, dass wir gemeinsame Fähigkeiten kaufen, die man auch, die interoperabel sind. Und da hapert es einfach noch. Also eine Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie und eine gemeinsamere Anstrengung, das wäre mein Wunsch.
Ja, dann hoffen wir, dass diese Sachen auch in Erfüllung gehen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Klartext-Express tourt weiter durch Deutschland und bringt Journalismus und Unterhaltung auf die Bühne, live und vor Publikum. Bisher waren wir schon in Köln, Frankfurt, Hamburg.
Tolle Themen, tolle Referenten, gute Stimmung und die 2,5 Stunden pickepacke voll.
Und es geht weiter. Celebrating Democracy, präsentiert von der Brost Stiftung. Nächster Halt ist Stuttgart im Apollo Theater. Gabor Steingart, Alef Doğan, die Pioneer Band sind dabei und ich auch. Wir freuen uns auf Günther Oettinger als prominenten Gast, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, danach wichtige Figur in der EU. Dazu gibt es viel Debatte und Diskussion mit Ihnen. Weitere Stationen in diesem Jahr sind unter anderem in München, Berlin und Erfurt. Wir freuen uns auf Sie. Alle Tickets und alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß unsere Börsenreporterin vor Ort, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, Amerikas größter Arbeitgeber Walmart hat neue Zahlen draußen. Wie läuft es bei dem Einzelhandelsgiganten?
Ja, Walmart hat ganz solide Ergebnisse geliefert, Chelsea, auch wenn die Umsätze knapp unter den Erwartungen lagen. Der Umsatz stieg um rund 2,5%, der Gewinn je Aktie lag leicht über den Prognosen. Besonders bemerkenswert war, das Online-Geschäft von Walmart ist erstmals weltweit profitabel und wuchs um mehr als 20%. Allerdings spürt Walmart weiterhin die Auswirkungen hoher Zölle, vor allem auf Produkte aus China. Der CFO warnte, dass Verbraucher ab Ende Mai und im Juli mit steigenden Preisen rechnen müssen. Walmart versucht, Preiserhöhungen so lange wie möglich abzufedern und arbeitet eng mit den Lieferanten zusammen. Trotz dieser Herausforderungen hält Walmart an seiner Jahresprognose fest und erwartet ein Umsatzwachstum von 3-4%. Insgesamt zeigt sich Walmart also robust und gut aufgestellt, dank seiner Größe, dem starken Online-Geschäft und dem Fokus auf niedrige Preise. Die Anleger bewerteten die Zahlen mit einem Aktienminus von 0,5%.
Und Donald Trump mischt wieder kräftig mit. Er will nicht, dass Apple seine iPhones in Indien produziert. Aber das ist doch eigentlich gar nicht sein Aufgabengebiet, oder?
Naja, ehrlicherweise macht Trump ja so gut wie alles zu seinem Aufgabengebiet. Apple hat ja angefangen, iPhones vermehrt in Indien zu produzieren, um sich von China und vor allem auch von den Zöllen unabhängiger zu machen. Das will Trump aber nicht. Er will lieber, dass Apple in den USA produziert. Trump argumentiert, dass er Apple gut behandelt habe und Apple ja auch zugesagt hätte, $500 Milliarden in den USA zu investieren. Experten halten es aber für unwahrscheinlich, dass Apple iPhones komplett in den USA herstellen wird, weil die Kosten dann stark steigen würden. Also ja, Trumps Einmischung ist definitiv ungewöhnlich, weil normalerweise ist es nicht Aufgabe des Präsidenten, Produktionsstandorte von Unternehmen vorzuschreiben. Sein Ziel ist aber klar, er will Arbeitsplätze in den USA sichern und sieht die Verlagerung nach Indien kritisch, auch aus politischen und wirtschaftlichen Gründen. Die Apple-Anleger reagierten mit einem leichten Aktienminus, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Donald Trump seit seiner zweiten Amtszeit mit Steuergeldern versucht, Hochschulpolitik zu beeinflussen. Seit Monaten setzt er die renommierte Harvard University zum Beispiel unter Druck, indem das Weiße Haus der Elite-Universität die Mittel kürzt.
The administration now saying it will terminate an additional $450 million in grants to Harvard University.
Zusätzlich zu den bereits 2,2 Milliarden eingefrorenen Geldern für mehrjährige Förderprogramme wurden weitere $450 Millionen gestrichen. Der US-Sender MSNBC hat berichtet.
Citing the university's failing to confront pervasive race discrimination and anti-Semitic harassment. So this is in addition to the $2 billion in grants the administration already froze.
Der Vorwurf, Harvard gehe angeblich nicht entschieden genug gegen pro-palästinensische Aktivisten und Antisemitismus auf dem Campus vor. Doch hinter der offiziellen Begründung steckt weit mehr. Ein politischer Machtkampf, bei dem es um Werte und Weltanschauungen geht. Auf die Forderungen des Weißen Hauses, Diversitätsprogramme abzuschaffen und Auswahlverfahren politisch anzupassen, will Harvard nicht eingehen. Ganz im Gegenteil. Statt nachzugeben, wehrt sich die Universität juristisch und nun auch symbolisch. Präsident Alan Garber kündigt an, freiwillig auf 25% seines Jahresgehalts zu verzichten. Ein Zeichen, dass akademische Unabhängigkeit einen Preis hat, den er bereit ist zu zahlen. Die freiwillige Gehaltskürzung des Harvard-Präsidenten würde der Uni ein Plus von jährlich 1 Million US-Dollar verschaffen. Das ist finanziell nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein tolles Symbol und ein starkes Zeichen, dass die Unileitung für Garber mehr ist als nur ein Job.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es erst 50 Jahre her ist, seit die erste Frau den Mount Everest bestiegen hat. Was lange als Männerdomäne galt, wurde durch eine Frau ins Wanken gebracht, Junko Tabe, eine Wegbereiterin im Extremsport. Schon mit 10 Jahren war Junko vom Bergsteigen fasziniert. Im japanischen Nikkō-Nationalpark hat sie den fast 2000 Meter hohen Nasdake erklommen. Von diesem Moment an war in ihr eine Leidenschaft entfacht, die sie nicht mehr losließ. Während ihres Studiums an der Showa-Universität trat sie dem dortigen Bergsteigerclub bei und es dauerte nicht lange, bis ihr außergewöhnliches Talent im Felsklettern erkannt wurde. Schnell hat sie sich in der Szene einen Namen gemacht. Nach ihrem Abschluss hat sie dann 1969 mit anderen Bergsteigerinnen den Joshi Tohan Club gegründet, den ersten rein weiblichen Alpinverein Japans. Das erste große Ziel? Der Himalaya. Und 1970 ist ihr genau das gelungen. Junko Tabe und ihre Mitkletterin Hiroko Hirakawa bestiegen als erste Frauen den Gipfel der Annapurna 3. Und danach ging es für Junko nur bergauf. Ihr nächstes Ziel? Der Mount Everest. Mit der Genehmigung der nepalesischen Regierung begann die langjährige Vorbereitung und 1975 wurde es ernst. Junko Tabe hat sich mit ihrer Gruppe auf den Weg zum höchsten Punkt der Erde gemacht. Die 15-köpfige Japanese Women's Everest Expedition stellte ein Sherpa-Team zusammen und plante es, den vorherigen männlichen Bergsteigern gleichzutun. Doch dann schlug das Unglück zu. Eine Lawine verschüttete Teile des Camps, alle Bergsteigerinnen wurden unter den Schneemassen begraben. Junko Tabe lag etwa 6 Minuten bewusstlos unter der Schneedecke, bevor ein Sherpa sie ausgraben konnte. Andere hätten an diesem Punkt aufgegeben, sie aber nicht. Sie erholte sich und setzte die Expedition fort, weniger als 2 Wochen später, am 16. Mai 1975, schrieb sie Geschichte. Junko Tabe erreichte als erste Frau den Gipfel des Mount Everest. Auf die Frage, wie sie es geschafft hat, sagte sie:
Technik und Können allein bringen dich nicht an die Spitze. Der Wille ist das Entscheidende. Und diesen Willen kann man weder mit Geld kaufen, noch von anderen geschenkt bekommen. Er kommt aus deinem Herzen.
Junko Tabe, eine wahre Pionierin. Sie hat nicht nur Berge bestiegen, sondern Grenzen verschoben. Mit Herz, mit Mut und einem unerschütterlichen Willen. It is just me, it's just myself, oh my. Ich wünsche Ihnen jetzt einen mutigen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
see you.